Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast mit Celine Bier.
Ja, sie heißt wirklich so.
Und Biersommelier Marvin Müller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Bier, unserem Bier-Podcast. Mit mir, Celine Bier, und bei mir ist wie immer unser Biersommelier Marvin Müller. Hi Marvin.
Hallo Celine.
Schön, dass du da bist. Und wie immer möchten wir euch natürlich, bevor es losgeht, darauf hinweisen, dass ihr verantwortungsvoll mit eurem Bier- und Alkoholkonsum umgehen sollt. Und denkt immer dran, don't drink and drive. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch wie immer gerne mitmachen bei unserer Verkostung. Schnappt euch ein Bier aus dem Kühlschrank und genießt mit uns zusammen. Ja, Marvin, wie geht's dir heute?
Mir geht's wunderbar. Entspannter Montag, ja, Vormittag, Mittag. Und habe heute schon ein bisschen was gearbeitet, bin aber dann auch nach unserer Aufnahme schon fertig und entspanne heute mal ein bisschen. Und wie könnte man so einen Feierabend besser einläuten als mit drei verschiedenen Bieren, die wir heute dabei haben? Und dann, wenn sie dann noch so gut nach Feierabend schmecken, dann freue ich mich besonders.
Dem kann ich nur zustimmen. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt ins Thema der Folge ein. Denn heute widmen wir uns quasi dem Ursprung der dunklen, obergärigen Biere. Denn heute geht es um das Porter und daraus resultierend auch um das Stout. Ich freue mich sehr, sind nämlich zwei ziemlich spannende Bierstile. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen und da in die Tiefe gehen, würde ich gerne noch von dir wissen, Marvin. Was war denn dein Biermoment der Woche?
Der Biermoment der Woche.
Ja, mein Biermoment der Woche war tatsächlich die Firmenjubiläumsfeier meines Arbeitgebers. 60 Jahre Getränke Wolf, an der Stelle aus Freinsheim, aus der schönen Pfalz. Und wir haben tatsächlich ganz gut gefeiert. Wir haben auch so eine, das war ganz schön, wir haben so einen Getränkemarkt, einen relativ neuen. Und ich habe da eine Probierbar gemacht. Also wir haben alle Kunden eingeladen, alle Geschäftspartner und so, alle, die da waren. Da haben wir ein Kühlhaus, so ein großes, und da habe ich 60 bayerische Bierspezialitäten einräumen lassen. Und dann konnte sich halt jeder für eine Spende, also Euro pro Flasche letztendlich, eine Flasche aussuchen. Oder ich habe ein bisschen beraten, ne, was könnt ihr nehmen und was schmeckt so und so. Und dann sind die Leute da rumgelaufen, haben sich ein Bierchen genommen und haben dann mit mir zusammen angestoßen, weil da waren auch ein paar Biere dabei, die ich noch nie probiert habe. Und dann habe ich gesagt, ah, gib mal ein Schlückchen. Und dann haben wir zusammen drauf angestoßen. Und es war wirklich ein schöner Tag, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, das war mein Biermoment der Woche.
Bei mir war es eigentlich diesmal auch richtig, richtig cool. Ich war nämlich am Wochenende mit einer Freundin zusammen in Belgien im Urlaub, also so für einen Kurztrip. Ich hatte mir freitags Urlaub geholt und wir sind dann zusammen da ein bisschen ans Meer gefahren, haben natürlich auch ein paar belgische Biere probiert, klar. Haben uns einfach ein schönes Wochenende gemacht, das hat auch mal richtig gut getan. Bisschen rauskommen, man kennt's, und ja, da ist man natürlich wieder mit aufgeladenen Akkus heute am Start.
Ja, das habe ich gesehen, da war ich ein bisschen eifersüchtig, so am Meer direkt und dann schöne Bilder gemacht von Flaschen. Hast ja aber auch deinen Urlaub genutzt, um am Bock auf Bier Social Media Auftritt zu arbeiten, habe ich gesehen. Mit der einen Flasche da, die hat echt edel ausgesehen, also war ein bisschen eifersüchtig.
Nee, ich finde diese Flaschen so cool, gell, mit diesem quasi Sektkorken da drin, diese Bierflaschen, das finde ich ultra cool. Da fühlt man sich einfach direkt ein bisschen feierlicher, wenn du dann noch so am Strand bist, ne? Also falls ihr es vielleicht gesehen habt, wir nehmen ja immer ein bisschen ja im Vorlauf auf. Das heißt, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich tatsächlich da war. Aber wenn ihr mal guckt auf unseren Social-Media-Accounts, könnt ihr uns übrigens gerne folgen, Bock auf Bier Podcast auf Facebook, Instagram und TikTok. Da seht ihr dann die coolen Strandvideos mit Bier und das war richtig, richtig schön. Und falls ihr auch am Strand wart oder auf einem coolen Fest, auf dem es Bier gab, oder sonst einen schönen Biermoment hattet, dann teilt ihn doch sehr gerne mit uns. Schickt uns einfach am besten eine Sprachnachricht oder gerne auch eine Textnachricht an die 0681 3909. Und dann werden wir uns vielleicht in der nächsten Folge hören und ihr könnt euren Biermoment mit uns teilen. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem Thema der Folge, weshalb wir auch heute hier sind, nämlich das Porter. Marvin, was würdest du sagen als Biersommelier, was macht ein Porter aus, was ist typisch für ein Porter?
Ein Porter ist eben eine dunkle Bierspezialität mit viel Karamell, Röstmalzaromatik, einer schönen dunklen Farbe, vielleicht nicht ganz so tief schwarz wie ein Stout jetzt, was wir danach trinken werden. Und ja, die Geschichte ist einfach ganz spannend und vor allem finde ich es auch ganz cool, dass wir mal aus dem Bierland Deutschland weggehen und auch mal in ein anderes Land, nämlich England und irgendwo auch Irland, vielleicht mal ein bisschen reinschauen heute. Und ich glaube, das macht das Ganze aus. Ist eher ein Bier, was nicht unbedingt dafür gedacht ist, dass man da jetzt 5 Flaschen davon trinkt, sondern eher so ein schöner Speisebegleiter oder so ein Bier, wo man eben mal ein Gläschen letztendlich trinken kann und das wirklich auch genießt. Also es ist eher ein schönes Genussbier und weniger jetzt das Bier für den klassischen Biertrinkmoment mit Freunden oder im Fußballstadion.
Ich würde nämlich mal dann starten mit der Story, die hinter dem Porter quasi steht und steckt. Und dann probieren wir das erste Porter oder das Porter, was wir heute dabei haben. Und später gehen wir dann nochmal extra auf das Stout ein. Wie bereits eben erwähnt, ist eben das Porter in England entstanden und steht quasi auch irgendwie stellvertretend für diese Bierstile, die damals in England überwiegend gebraut und getrunken wurden. Es bildet quasi auch gleichzeitig den Ursprung der obergärigen dunklen Biere. Wie Marvin schon erwähnt hat, dominant ist auf jeden Fall die Malznote im Geschmack. Es ist leicht süßlich. Und ja, mit einem Alkoholgehalt von immer so 4 bis etwa 5,4% ist es auch relativ schlank. Die britischen Historiker, das fand ich ganz interessant, beschreiben das Porter heute noch als das Wasser der Arbeiterklasse. Das heißt, das Porter war quasi auch danach benannt, denn das wurde damals hauptsächlich von den britischen Hafenarbeitern getrunken, den sogenannten Porters. Ja, und vor allem durch die fortschreitende Industrialisierung konnten die Porters dann natürlich von den Brauereien immer besser und auch mit immer größeren Mengen des Bieres versorgt werden. Später kamen dann, das haben wir ja auch in der Pale Ale-Folge schon erwähnt, diese hellen Biere, die dann quasi, ja, diese dunklen Biere in England, die da eben vorher vorherrschend getrunken wurden, abgelöst haben. Und somit war dann das Porter, leider kann man eigentlich schon sagen, eher wirklich immer nur so dieses Bier der Arbeiterklasse und eben nicht mehr. Wer dann irgendwie was Besseres sein wollte oder was auf sich hielt, hat auch was anderes getrunken meistens. Die Porters, die waren aber natürlich damals froh mit so einem wirklich, ja, gehaltvollen Bier, sage ich mal. Die Kalorien haben denen natürlich, die dann den ganzen Tag Schiffe be- und entladen haben, auch richtig gut getan. Und ja, für so ein schönes, wie du ja eben gesagt hast, heute ne, kurzer Arbeitstag, Feierabendbier, da eignet sich so ein Porter dann schon auch gar nicht so schlecht. Zum Glück ist das Porter natürlich bis heute nicht ganz in Vergessenheit geraten. Und es wird weiterhin gebraut und teilweise aber auch, zumindest vom Abweichen vom ursprünglichen Porter, ein bisschen neu interpretiert. Denn das ursprüngliche Porter wurde damals in England, also es wurde so ein bisschen von einem säuerlichen Geschmack dominiert, beziehungsweise der hat das Porter auch ausgezeichnet. Davon ist heute, zumindest bei dem Porter, was ich mitgebracht habe, was wir gleich probieren werden, nicht mehr so viel zu merken. Und da würde ich sagen, starten wir dann auch mal gleich in die Verkostung.
Selina, dann erzähl doch mal, was hast du denn da für ein schönes Porter heute mitgebracht, während ich das mal aufmache und schon mal einschenke?
Gerne. Ich habe heute einen Porter dabei von einer ziemlich coolen Brauerei, wie ich finde, nämlich der Störtebeker Braumanufaktur. Und das ist eben das Hanse-Porter, was ich mitgebracht habe. Vielleicht ganz kurz noch zur Brauerei so ein bisschen ein paar Hintergrundinfos. Die Störtebeker Brauerei gibt es seit 1827 schon. Allerdings war sie bis 2011 unter dem Namen Stralsunder Brauerei bekannt. Und in Stralsund ist eben auch dieser Firmensitz der Brauerei. Und diese, ja, ich sag mal, ne, Störtebeker, dieses, ja, maritime Motto, wird quasi auch durch diese kompletten Biere, die von denen gebraut werden, durchgezogen. Man sieht halt, wenn man sich die Flasche anguckt, dass da überall diese coolen Schiffe drauf sind. Die haben auch alle, ja, die Namensgebung jetzt mit dem Hanseporter oder es gibt, glaube ich, auch ein Atlantic Ale von denen, ein Pacific Ale. Die sind halt alle so an dieses, ja, an den Ozean, sage ich mal, angepasst an die Schifffahrt. Mittlerweile gibt es die Getränke, die Biersorten von Störtebeker eigentlich auch in jedem gut sortierten Getränkemarkt. Ich denke mal, die habt ihr auch alle schon irgendwo gesehen. Was ich ganz cool fand, ich glaube, damals wurde ich auch dadurch auf Störtebeker als Brauerei aufmerksam. Die haben so einen Sixer, der heißt Schatzkiste. Und da gibt es 6 verschiedene Biere von denen. Also es ist quasi perfekt zum Probieren und perfekt, um da so einen kleinen, ja, so einen kleinen Einblick einfach in die Arbeit der Brauerei, sage ich mal, zu erlangen. Und das finde ich eben ganz cool, dass man da direkt mal in den Genuss kommt, verschiedene Sachen zu probieren. Ja, Marvin, du hast ja schon eingeschenkt in der Zwischenzeit.
Ja, ich studiere gerade so ein bisschen die Flasche, weil du hast das ja schon schön gesagt, die haben zum Beispiel so eine Schatzkiste. Mhm. Aber ich finde auch einfach ganz spannend, dass die ja früher anders hießen.
Ja.
Und jetzt irgendwie Störtebeker Brauspezialitäten, das ist einfach geniales Marketing. Ne? Weil das Störtebeker ist ja, kannst du mich gerne verbessern, aber ich glaube ein Pirat oder so
genau,
gewesen.
Genau, ne? Der Klaus Störtebeker hieß er, glaube ich.
Genau, und das hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung, wenn du auf einmal so eine Schatzkiste vor dir stehen hast. Und ich glaube, die punkten unheimlich über ihr Design. Also diese schönen Holz, das sind ja ganz normale Bierkisten, die aussehen wie eine Holzkiste. Und genau. Auch der Absender Störtebeker hört sich natürlich besser an, als wenn du jetzt sagst, ich bin Rostocker oder Wilhelmshaven oder Bremerhaven oder sonst irgendwas. Und ich finde es eben auch genial, dass die tatsächlich probieren, so eine, so, ja, fast, sagen wir mal, so Nischensorten und Nischenbierstile aufleben zu lassen, aber die so zu brauen, dass sie trotzdem für den normalen Konsumenten verständlich bleiben. Und das ist ganz spannend. Und gerade auch in dieser Craft-Bier-Szene oder Bier-Szene generell genießt Störtebeker ein riesen Ansehen, haben ganz tolle Menschen, die dort arbeiten. Und ja, eben, ich habe schon mal in einer anderen Folge erzählt, die ehemalige Bier-Sommelier-Weltmeisterin, dort Pressesprecherin ist. Und das ist schon echt cool. Und ich bin mal gespannt, wie das Hanseporter jetzt schmeckt. Vielleicht ganz kurz, hat 4%.
Stimmt,
also
klar.
Ist recht niedrig vom Alkoholgehalt. Und ich weiß nicht genau, ja, die Beschreibung lese ich jetzt nicht vor, aber vielleicht das Spannendste ist hier Genusstemperatur 16 Grad Celsius. Also wenn wir über Trinktemperatur sprechen, ist das auch ein Bier, was man nicht eiskalt aus dem Kühlschrank direkt trinken sollte, sondern eher vielleicht mal ja 2-3 Stunden vorher rausholen sollte, um es dann auch etwas wärmer zu genießen. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, wie ja das Bier auch schmecken wird.
Dann gucken wir es uns mal an. Es hat ja, wie du schon gesagt hast, ne, so wirklich ziemlich dunkel, jetzt nicht so, nicht halt wie ein Stout, ne, so ein bisschen schon noch heller. Man kann, wenn man es jetzt gegen das Licht hält, schon noch so ein bisschen, ja, so halb durchgucken, ne. Der Schaum ist jetzt natürlich schon abgefallen, würde ich aber auch sagen, fällt generell eher schneller ab. Und ja, es sieht schön aus. Würde fast schon sagen, malzig aus auch schon.
Ja, auf der Flasche steht Mahagoni-Farbe. Das finde ich eigentlich recht passend. Mhm. Ich finde, man sieht halt, dass das so einen rötlichen Stich noch hat.
Ja.
Also nicht irgendwie von den Malzen zu dunkel, so wie du ja gerade schon auch beschrieben hast mit dem Stout. Und mir ist auch schon, als ich die Flasche aufgemacht habe, diese tolle Aromatik in die Nase gezogen. Also wenn wir jetzt dran riechen, ist das natürlich ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn man jetzt an einem Pilz oder einem Hellen erstmal riecht, weil man da unheimlich viel auch schon rausriechen kann.
Mhm. So. Hm. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, ne, dass vor allem im Gegensatz zu einem Pilz und einem Hellen, dass man viel rausriecht. Ich finde zum Beispiel hier auch, dass ja gerade im Gegensatz zum Pilz eben diese Hopfenaromatik wirklich gar keine Rolle spielt so wirklich, ne? Die riecht man gar nicht raus, aber stattdessen halt wirklich diese, ja, malzige, süßliche, karamellische Note.
Viel Schokolade, viel Karamell, viel Röstmalz, also das ist so, ne, so wie es jetzt beschreiben wird vom Geruch her, und du hast recht, also jetzt keine intensive Hopfennote oder sowas, weil eben diese Malznote da drüber weggeht. Und jetzt zum Wohl, ich bin schon ja ganz durstig. Muss mich schon räuspern zwischendrin, weil ich so, ja, so Durst habe. Aber lass es dir schmecken, Celine, zum Wohl.
Prost zum Wohl.
So, ganz spannend, was jetzt so passiert, wenn du das Bier trinkst. Weil normalerweise, wir haben ja jetzt viele hopfenorientierte Biere irgendwie getrunken und haben ja auch schon Pale Ales und sowas gehabt. Und hier ist natürlich das Mundgefühl von Anfang an ein ganz anderes als bei den anderen Bieren. Warum? Weil das lässt sich so ein bisschen auch mit der Verteilung der Geschmacksrezeptoren auf der Zunge erklären. Vorne auf der Zungenspitze hat man die meisten Geschmacksrezeptoren für Süße. An der Seite, also so für Säure und Salz, ist es so eher an der Seite und für Bittere eher so im hinteren Bereich der Zunge. Also wenn ich zum Beispiel runterschlucke, und das habe ich ja bei diesen Pale Ales und so, kommt ja die Bittere erst danach. Oder auch beim Pilz. Ich schluck runter und dann hat man diesen Bittereindruck. Und hier ist es ganz anders. Hier hat man am Antrunk schon diese volle Süße, diese Malzigkeit letztendlich, die man eben direkt am Antrunk schon hat. Und wenn ich runterschlucke, bleibt das zwar auch noch so ein bisschen da, aber es ist einfach von dem ja, wie sag mal, von der Zeitabfolge des Trinkens, wenn man es jetzt mal ein bisschen wissenschaftlicher betrachtet, ein ganz anderes Gefühl. Ich finde, das hat eine schöne Spritzigkeit trotzdem, also fein gebundene Kohlensäure, was es natürlich auch etwas leichter trinkbar macht und auch nicht so schwerwiegend irgendwie wirken lässt. Und ich glaube, dass dem auch ganz gut tut, dass es nur 4% hat, weil es lässt sich tatsächlich ganz gut trinken, wie so ein dunkles mit noch ein bisschen mehr Wumms in der Aromatik.
Ja, ich habe gerade beim ersten Schluck gedacht, so schmeckt so ein bisschen wie ein Malzbier, ne? Also
ja, klar. Also ist natürlich Malz absolut dominant, hat aber eben diese schöne, ich finde auch, es ist so leicht säuerlich tatsächlich, ne? Also wenn ich es jetzt so schmecke und dann hat man schon so ein bisschen Säureeindruck zumindest. Es kann aber auch von der Kohlensäure dann irgendwie herkommen. Also ich find's echt sehr gelungen und bin aber auch der Meinung, da passt eben auch so, wie es jetzt da vor mir steht, so eine halbe Liter Flasche passt da ganz gut. Das könnte ich jetzt auch irgendwie in so ein Seidel umfüllen mit einem Krug oder so einem Steinkrug oder so und das könnte ich schon trinken.
Ja.
Allerdings dann wahrscheinlich eher bei etwas kälteren Temperaturen und weniger jetzt bei 16 Grad. Ne? Also so ist es aber schon mal ein sehr, sehr gutes Bier, um vielleicht auch so schöne Speisebegleitung, dunkles Bratengericht, vielleicht auch so ein bisschen an die Soße oder mit in der Soße mit verwenden, ne? Zum Kochen. Also das wäre vielleicht auch eine Sache. Und ich bin ja absolut überzeugt. Also es ist ein tolles Produkt.
Sehe ich genauso. Kurz noch zu diesem Säureeindruck. Das fand ich gerade auch interessant. Ich habe es ja vorher schon mal getrunken, wo ich so dachte, okay, ich schmecke so von dieser Säure gar nichts raus. Und jetzt, wo du auch sagtest, dass ja am Rand der Zunge quasi diese Säurerezeptoren, sage ich jetzt mal, sind, habe ich jetzt doch beim Antrunk auch so gemerkt, okay, da an der Zunge, ne, so an den Seiten, da merkt man das halt auch so, diese Spritzigkeit, wie du sagst, ne? Das stimmt schon. Ja, würde ich auch sagen. Ist ein sehr gelungenes Porter.
Ich fand es auch interessant, als du in deiner Recherche dann schon so gesagt hast, dass Porter ja dann ein Bier der Arbeiterklasse geworden ist. Und tatsächlich, Porter heißt ja Lastenträger. Deswegen passt das auch ganz gut, weil ich fahre ja noch in meiner Selbstständigkeit Getränke darum und habe heute schon ein paar Kisten letztendlich getragen. Ne? Also ich war schon Lastenträger heute und das ist auf jeden Fall, weil ich hab heute noch nichts gegessen, ist vielleicht meine erste Mahlzeit.
Oh ja.
Und ja, also ich bin davon echt überzeugt. Ist aber eben auch ein Bierstil, wo du jetzt sagst, du hast da echt Schwierigkeiten auch dran zu kommen. Ne? Also so Stouts, Imperial Stouts und so, die finde ich eigentlich überall in den ganzen Craftbeer-Läden oder vielleicht auch irgendwo in einem gut sortierten Supermarkt, der ein Craftbeer-Regal hat. Aber so ein Porter, also ein englisches Porter, kommst du eigentlich gar nicht dran. Ne? Also ich kenne jetzt das hier von Störtebeker, Hanse Porter, dann gibt es ja noch dieses Lausitzer Porter.
Ja, ne? Genau, stimmt.
Oder Kirschporter, darunter wird es eigentlich am meisten, also mit Kirschgeschmack irgendwie verkauft. Aber ist auch so ein Bierstil, der eigentlich ausgestorben ist. Und ich finde es ganz interessant, wenn du das mal vergleichst zum Beispiel. Wir haben ja über Export und Pilz, über die zwei Sachen schon gesprochen, dass das Export eigentlich auch so dann irgendwann dieses Arbeiterbier war und das Pilz aus dem Sauerland sozusagen das Bier für die, was Urlaub ausstrahlt, was irgendwie für die feineren Leute irgendwie vielleicht sogar gedacht war. Und genau das hast du hier eigentlich auch. Also das Porter war dann einfach war für die Arbeiter bestimmt und war einfach nicht mehr Trend und cool. Und man wollte sich dann vielleicht auch, wenn man abends weggegangen ist, nicht mit den Hafenarbeitern assoziieren lassen oder so. Und dann hat man halt darauf reagiert und hat dann ein Stout letztendlich erfunden. Ja. Und das ist schon ganz spannend von der Historie her.
Ja. Genau, das war ja jetzt quasi schon die perfekte Überleitung, würde ich sagen, weil ich würde dann dazu gerade auch noch ein bisschen was sagen. Denn ja, das Stout geht auch eigentlich auf den Begriff Stout Porter, also starkes Porterbier, zurück. Und war eigentlich zunächst nichts anderes, wie du jetzt halt auch bei dem Beispiel Export Pils gesagt hast, als ein stärker eingebrautes, bisschen alkoholischeres Porter, was ja auch ziemlich interessant ist. Und es war halt einfach so, dass ja das Porter, wie schon gesagt, dieses, ja, so ein bisschen diesen Stempel auf hatte als arme Leute Bier, ne? Und diese Leute, die dann was auf sich hielten, die vielleicht auch ein bisschen reicher waren, die wollten sich dann natürlich von denen abheben. Eigentlich war es ziemlich schlau von den Brauereien, weil die meisten haben halt dann schon eher so Pale Ales oder IPAs getrunken, um sich quasi abzuheben, sage ich mal. Aber natürlich gab es auch Leute außerhalb der Arbeiterklasse, die dieses Porter vom Geschmack her natürlich schon mochten und auch gerne trinken wollten. Die das eben aufgrund, eigentlich richtig bescheuert, wenn man heute so drüber nachdenkt, ne, ihres sozialen Statuses nur einfach nicht machen wollten oder konnten. Und ja, die Brauereien haben dann einfach dieses Stout quasi auf den Markt gebracht. Und im Grunde war es so bei den meisten, dass sich das Grundrezept von diesen beiden Bierstilen kaum unterschied, also eigentlich gar nicht. Das Einzige, was bei dem Stout anders war, war halt, dass es mit weniger Wasser meistens gebraut wurde, wodurch es halt dann dieses, ja, stärker wurde, und man wird es auch wahrscheinlich gleich an der Farbe so ein bisschen sehen. Und das war eigentlich der einzige Unterschied, was wirklich von den Brauereien auch schon irgendwie ein schlauer, sage ich mal, Marketingstreich auf eine Art auch war, den Leuten das dann als das Bier der Oberschicht, sage ich mal, zu verkaufen, obwohl es eigentlich nichts anderes war im Grunde.
Sehr interessant. Und jetzt machen wir einen Ausflug vom Norden Deutschlands ins schöne Irland, nach Dublin. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, weil es sowieso immer so, es weiß ja gar keiner, was ein Stout ist. Aber wenn du sagst Guinness, weiß jeder, ah, Guinness, okay. Und dann sagen die Leute, lieb ich oder mag ich eben nicht. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine Marke und mit einer Historie, die total beeindruckend ist. Ich habe mir das Ganze auch nochmal durchgelesen, wie das eigentlich alles so war, von wann Guinness gegründet worden ist und so weiter. Da erzähle ich gleich ein bisschen was davon. Und das Spannende ist ja bei einem Guinness, und das verstehen ja die meisten Leute oder wissen die meisten Leute gar nicht, dass es da ja drauf ankommt, so wie wir Guinness trinken hier in Deutschland, in den ganzen Irish Pubs, da ist ja eine Besonderheit. Normalerweise wird ja zum Beispiel Fassbier mit Kohlensäure gezapft, und ein gutes Guinness wird anders gezapft, nämlich mit Mischgas. Und das ist ein Mischverhältnis zwischen Stickstoff und Kohlensäure. Und das führt dann dazu, dass das eben auch einen ganz anderen Effekt hat im Glas. Das kennt man ja, ne? So ein Guinness, das steigt ja so von unten nach oben auf. Das ist halt, weil der Stickstoff wieder dem Bier entweicht und dann diesen Effekt letztendlich bietet. Und die zweite Sache ist, der Guinness-Zapfhahn ist auch ganz anders aufgebaut als ein normaler Zapfhahn, weil da ist noch so ein Siebplättchen mit drin, also nennt man Creamer. Und da wird letztendlich das Bier im Hahn nochmal durchgedrückt, wie so durch so eine kleine Lochplatte, dass das dann so aufgewirbelt ist. Also dass das eigentlich komplett, ja, wenn du es zapfst, aussieht wie Schaum. Mhm. So, und das ist aber dieser cremige Effekt, den ich beim Guinness habe. Und das war noch nicht immer so. Also Guinness wurde früher gegründet, 1759. Aber es war halt so, irgendwann hat man eben dieses Guinness Draught erfunden. Und das wurde dann halt so gemacht. Und ich habe auch eine Guinness-Dose mitgebracht und keine Flasche. Weil das war für die eine Weltneuheit, tatsächlich, dass die das entwickelt haben, dass da so eine Stickstoffkapsel mit drin ist, dass wenn ich hier, ne, ich höre das ja, das klackert so, ich weiß nicht, ob man es auch so hören kann, da ist halt noch was in der Dose mit drin, ich hoffe jetzt, wenn ich die Dose aufmache, dass es mir nicht um die Ohren spritzt, aber das sehen wir dann gleich, dass man letztendlich so diesen Effekt da hat, komm, ich tippe mal so ein bisschen da drauf, das soll ja helfen.
Ja, ich glaube, das ist ein Mythos, aber okay.
Meinst du?
Das können wir mal beim Biermythos nächstes Mal besprechen.
So, ich mach's mal auf, wenn es jetzt überläuft, ne? Müssen wir schnell rennen.
Ja, okay. Oh ja.
Also es läuft zumindest auf der Dose fast über. Aber es sieht noch ganz gut aus. High Professional.
Ja, du, Profis am Werk hier.
So.
So.
Ohne Kleckerei.
Perfekt. Richtige Profis am Werk.
Ja, weil für die vielleicht das erste Mal hören, wir stehen ja wieder im Radiostudio. Und es ist natürlich, hier darf man nichts ausschütten, weil sonst dürfen wir das Studio nicht mehr benutzen.
Und dann gibt es keinen Podcast mehr, Leute.
So ist es. Das wäre ja sehr schade. Das ist jetzt letztendlich, soll ich erst was über die Geschichte? Nee, komm, wir fangen gleich an mit dem Trinken, oder?
Ja, wenn es jetzt schon mal so schön im Glas ist hier.
Genau. Und man hat das jetzt auch schon gesehen, dass das ein ganz anderes, ja, es sieht ganz anders aus, wenn ich jetzt das Porter mit diesem Guinness vergleiche, obwohl das ein bisschen ungerecht ist, weil natürlich in diesem Porter jetzt keine Stickstoffkapsel mit drin war. Aber das sieht natürlich viel cremiger aus als jetzt das Porter. Das Porter hat so ein bisschen läppsch ausgesehen und da ist ja auch der Schaum direkt weg gewesen. Und hier habe ich wirklich so einen richtig cremig samtigen Schaum, der auch so ein bisschen an der Glaswand kleben bleibt. Und man sieht auch schon, ne, wenn ich mir die Farbe betrachte, ist schwarz, ne?
Also ja, ich dachte gerade, ne, sieht aus wie so ein Kaffeekrämer, den du irgendwie
Genau, sieht eigentlich aus wie ein Kaffeekrämer, wenn du so willst. Und du siehst halt auch noch, wenn du so ein bisschen mal das Glas hin und her bewegst, wie du also sieht ganz anders aus, wie sich die Kohlensäure entbindet.
Ja.
Einfach cremig. Also es ist wirklich ein ganz anderer optischer Eindruck schon mal. Und das macht auch schon mal richtig Lust, das zu probieren irgendwie. Und wenn ich jetzt die Nase reinhalte.
Oh ja.
halt extrem kaffeelastig im Geruch, also extrem röstig, gar nicht so Karamell, wie ich das in dem Hanseporter jetzt hatte. Also eher so, ja, Kaffee. Also Kaffee ist extrem dominant da im Geruch. Mhm. Und Lakritz so ein bisschen, finde ich. Also ich bin ja so ein Lakritz-Hasser eigentlich, ja, weil als in der Jugend konnte man mich mit dem Zeug jagen. Mhm. Und deswegen, wenn ich da so reinrieche und habe dann Lakritz, dann ist das eigentlich mit was ich was Negatives assoziiere, aber trotzdem irgendwie dort finden kann. Und jetzt würde ich mal sagen, komm, wir probieren es mal.
Ja, Celine, dann würde ich mal sagen, komm, Prost.
Wenn wir uns mal strecken. Jawohl. Ja, es geht halt in eine ganz andere Richtung jetzt, weil wir natürlich in dem Hanseporter war die Kohlensäure extrem fein gebunden. Hier hat man eigentlich fast gar keine Kohlensäure mehr mit drin. Also das ist halt extrem cremig, extrem auch so ein bisschen diese Süße, aber eine, ja, irgendwie doch eine bittere.
Ja.
Also so eine trockenbittere irgendwie. Und du hast letztendlich durch diesen cremigen Eindruck ein ganz anderes Mundgefühl. Mhm. Das geht auch nicht so gut runter jetzt erstmal wie das Porter. Also man muss das halt lieben. Ne? Man muss halt lieben, also Stout-Fan ist man entweder oder man ist halt keiner, weil man halt wenig Kohlensäure hat, cremiges Mundgefühl, eigentlich alles, was anders schmeckt als die klassischen Biere, die man so kennt. Und ich finde aber so ein Stout, ne, wie ich es im Irish Pub bekomme, ist halt echt cool. So ein Pint da, ne, ja, sieht halt auch mega aus. Und du kannst da einfach auch ja ein paar mächtige Schlücke nehmen,
ja,
weil natürlich durch die fehlende Kohlensäure das ja auch leichter getrunken werden kann. Ja. Aber ich finde es trotzdem sehr angenehm.
Ne? Komplett. Ja, kann wirklich leichter getrunken werden, denn mein Glas ist gleich schon leer. nee, aber wirklich, ich finde auch einfach, oder fangen wir so an, was ist denn so dein Eindruck als Biersommelier? Du hast ja auch schon gesagt, Stout, entweder man mag es oder man mag es nicht. Bei deinen Tastings und so generell die Leute, mit denen du so da in Berührung auch kommst, würdest du eher sagen, die Mehrheit der Leute mag es oder eher nicht so?
Ich würde eher sagen, die Mehrheit der Leute mag es tatsächlich nicht.
Mhm.
Also du bist da so ein bisschen in der Fanszene, wenn Leute in Irland mal waren und zum Beispiel in Dublin und halt Fans von Irish Pubs sind, dann gehen die auch meistens, lieben die Guinness.
Mhm.
Aber wenn du kein Guinness-Trinker hast und kein Irish Pub und Irland-Sympathisant, dann ist es echt schwierig, auch in Tastings, dass die Leute jetzt sagen, wow, das haut mich jetzt vom Hocker. Und ich finde es halt ganz spannend und ich finde auch, wenn du, warst du schon mal in Dublin? Also
ja.
Hast du die Guinness-Brauerei schon besucht?
Nee, die habe ich nicht besucht, aber ich war in den Pubs natürlich. Ne?
Okay. Und das Krasse ist ja, wenn man in Dublin ist, muss man unbedingt dorthin, weil das ist ja eigentlich das Wahrzeichen der Stadt Dublin, wenn man so will, diese St. James Gate Brewery. Und die Geschichte ist es auch wert, dass man mal so kurz was drüber erzählt. Also 1759 gegründet von Arthur Guinness. Und der hat dann letztendlich einen 9000-jährigen Pachtvertrag unterschrieben.
Oha.
Also an diesem Standort, wo sie jetzt heute sind, an diesem St. James Gate. Und das war eine ganz heruntergekommene Brauerei, wo eigentlich fast nichts mehr funktioniert hat. Und der hat die damals gekauft mit einer Erbschaft von seinem Patenonkel oder sowas, war ein Erzbischof. Für 100 Pfund hat er da vererbt bekommen. Damit hat er dann die Brauerei gekauft. Ne? Also ich habe vielleicht auch noch 100 Euro im Sack. Ich kann ja mal anfragen, ob mir jemand eine Brauerei verkaufen will. Der war natürlich ganz andere Zeiten. Und die haben letztendlich über Familien, also über Tradition, über Nachfolger, der Sohn hat dann übernommen und dann sind ein paar andere Leute noch mit ins Unternehmen gekommen. Die haben dann eben diese Weltmarke aufgebaut. Und wenn du da heute stehst, das ist eine Stadt in der Stadt. Also da gibt es auch jetzt so ein Visitor Center, das sieht aus wie ein Pint. Und das ist eben dieses Guinness Storehouse, diese Guinness Storehouse Experience. Wenn du dort reingehst, das ist eine ganz andere Welt. Das ist so geil gemacht. Die beschreiben da, wie der Brauprozess vonstatten geht, weil das sind halt ein paar Besonderheiten, so wie ich es jetzt erklärt habe, auch im Zapfen oder mit der Malzröstung und diesen ganzen Sachen. Das erklären die dort phänomenal. Und dann hast du auf mehreren Etagen verschiedene Themenwelten und hast auch die Möglichkeit, in verschiedenen Bars dann dort ein Guinness zu trinken. Und ich war dort mit ein paar Freunden und wir haben dort so eine Gaudi gehabt. Also wir sind da von Station zu Station und haben da irgendwie so, da war Techno-Musik, dann haben wir dort ein Guinness getrunken, dann sind wir weiter, dann war so ein Kaffee, da haben wir dann so ein Schokotörtchen gegessen, haben dazu ein Guinness getrunken, ging eine Etage höher, da war eine Sportsbar, haben wir da ein Guinness getrunken. Und ganz, ganz oben, und das ist eigentlich das Highlight, hast du so eine runde Bar, komplett verglast, wo du einen Ausblick hast über ganz Dublin. Das ist dann diese Skybar. Und da siehst du wirklich alles und das ist total mega. Und da kriegst du dann auch dein gratis Guinness, nachdem du schon 60, 70 Pfund da gelassen hast. Und das Schöne war, wir sind danach tatsächlich aus diesem Storehouse raus und natürlich alle schon so ein bisschen einen Tee gehabt. Und dann haben wir uns so eine Kutsche, also fahren ja Kutschen noch rum und dann kannst du so eine Kutsche mieten. Und dann sind wir da zum ältesten Pub Dublins gefahren, weiß den Namen nicht mehr genau, und haben da gesessen und haben die ganze Zeit gewunken wie die Queen. Also es war mega. Also wer in Dublin ist, muss sich das unbedingt mal angeschaut haben. Und Guinness ist auch der Grund, warum eben letztendlich dieses Stout in Irland, England und so beliebt ist. Und ihr könnt euch gerne mal auf der Website von Guinness die Geschichte durchlesen. Wäre jetzt zu viel, weil ich halte jetzt ja schon seit 2 Minuten Monolog irgendwie. Und Celine nickt die ganze Zeit nur, ja, ich will auch mal nach Irland und will das auch mal sehen.
Ja, bitte.
Und du hast letztendlich tatsächlich, also ist mega. Und die haben nur mal so als Side-Fact zum Beispiel eine eigene Guinness-Brauerei irgendwann in Malaysia eröffnet. Die gibt es auch immer noch. Also Guinness wird auch an verschiedenen Standorten weltweit gebraut. Und die haben 2, 3 Braustätten. Und das ist echt ganz interessant. Also mega. Und ja, ich bin ein Riesenfan, auch wenn ich tatsächlich sagen muss, bin gar nicht der größte Guinness-Trinker. Also wenn ich ins Pub gehe, trinke ich lieber ein Pale Ale als jetzt ein Stout. Aber ja, trotzdem Riesenfan von der ganzen Brauerei und der Geschichte dahinter.
Ja. Ne, finde ich auch richtig cool. Und wie du eben schon gesagt hast, bei den Leuten, die es mögen, die sind auch meistens wirklich diese Irland-Sympathisanten. Und das, finde ich, gehört halt auch irgendwie so dazu, so dieses irische Lebensgefühl, sage ich jetzt mal. Und diese Pubkultur vor allem, die ja jetzt auch so ein bisschen zum Glück durch die Irish Pubs, die es bei uns zumindest in den größeren Städten und so gibt, ankommt oder angekommen ist. Das finde ich richtig cool. Ich fand zum Beispiel auch richtig cool, dass vor ein paar Wochen, ist jetzt schon ein paar Wochen her, war ja St. Patrick's Day und da habe ich mich mal ein bisschen reingelesen. Mittlerweile gibt es ja auch bei uns in München und so eine richtige St. Paddy's Day Parade und das finde ich halt richtig cool, dass wirklich so dieses Lebensgefühl auch hier so die Leute begeistert.
Ich war ja vor 2 Wochen, muss das jetzt gewesen sein, auf so einem Irish Pub Association Meeting. Das ist eine Vereinigung von Irish Pub Besitzern in Deutschland. Wie so eine Interessensvereinigung, die sich dann alle paar Monate treffen, irgendwo anders in Deutschland. Und das Krasse ist ja, also da gibt's ja mega Betriebe, ne? Wie du sagst, jetzt in München oder so oder in Bremen und so. Das sind ganz tolle Leute, die Irish Pub Besitzer halt. Die haben es irgendwie geschafft, diesen irischen Spirit nach Deutschland zu bringen. Und aber gleichzeitig, Irish Pubs sind, wenn ich heute eine Gaststätte aufmachen würde, so würde ich einen Irish Pub aufmachen. Warum? Weil die Leute pilgern dorthin. Irish Pubs haben deutlich höheren Bierabsatz als alle anderen Gastronomie-Kneipen oder Sportsbars oder normale Bierkneipen oder so. Und das kommt halt zustande, weil die diese Gastgebermentalität dort ausstrahlen. Also du siehst ja, ne, so eine klassische Bierkneipe, die entwickelt sich, also in den seltensten Fällen, gar nicht mehr so richtig weiter. Das Einzige, was sich da mal weiterentwickelt, ist vielleicht ein Hahn, ein Zapfhahn, wo man mal ein anderes Bier oder so dran nimmt. Mhm. Aber ansonsten ist das alles alt, urig und so weiter. Da gibt's auch richtig charmante, tolle Kneipen. Aber bei den Irish Pubs, du, da ist die ganze Woche Betrieb. Die haben montags Pubquiz, dienstags Karaoke, dann haben sie irgendwelche Live-Musik-Auftritte. Also da ist die ganze Woche Bingo, da ist die ganze Woche was geboten und das hat halt diesen Wohnzimmercharakter dann. So wie es in Irland ja auch der Fall ist, dass die Leute dorthin gehen, egal ob die dort jetzt richtig einheben oder ob die sich einfach mit ein paar Freunden treffen, um ein bisschen zu quatschen. Und das finde ich halt mega an diesen Irish Pubs und eben auch die Produktvielfalt. Weil ich kann dort trinken ein Red Ale, meistens Kilkenny, ein Guinness, ein regionales Pilz, ein Weizen, vielleicht noch ein Cider. Also alleine, wenn ich mir die Schankanlagen angucke, hast du da irgendwie 8 bis 10 verschiedene Biere schon vom Hahn. Und wer hat das denn?
Ja.
Ja, und das ist das Erfolgsrezept. Ne? Also ja, das schicke ich meiner Freundin, die Irish Pub Betreiberin ist in Kaiserslautern. Ja, die wird sich freuen.
Bevor wir dann zu unserem letzten Bier der Folge kommen, würde ich sagen, kümmern wir uns kurz um den
Mythbuster.
Marvin, du als alter Sportler, ja, was sagst du dazu? Bier und Sport, das passt gar nicht zusammen.
Boah, das ist ja ein absoluter Mythos, ne? Also wenn Bier und Sport gar nicht zusammenpassen würde, dann würde ich ja nicht nach jedem Training und nach jedem Spiel mindestens 2 Flaschen Urpilz trinken, sondern wird ja wahrscheinlich, ja. Also ich sag mal so, ich glaube, dass auch hier man differenzieren muss zwischen Alkohol und dem Thema nicht alkoholisch. Also zum Beispiel ein alkoholfreies Weizenbier nehmen ja unheimlich viele Läufer, gerade Leichtathleten und solche Sportler oder jetzt hier auch beim Biathlon und so sieht man ja auch immer Werbung, Erdinger, alkoholfrei und so, weil du eben schon in den Bieren gewisse isotonische Wirkung auch hast, weil da einfach unheimlich viel drinsteckt in so einem Bier und es ist ein Naturprodukt nach wie vor und ich glaube schon, dass das auch ja ein Mythos ist, dass man sagt, hier Bier und Sport passt nicht zusammen und und bei mir halt als Hobbyfußballer, der bald in Rente geht, weil wenn ich jetzt 30 werde, dann hänge ich die Fußballschuhe an den Nagel, es reicht und fokussiere mich nur noch aufs Bier trinken. Und ja, also das kann ich dazu sagen. Leider habe ich jetzt bin ja kein Mediziner, also habe keine stichhaltigen Nachweise dafür, dass es so ist, aber du hast bestimmt noch was dazu gefunden, oder?
Ja, also tatsächlich ist es anscheinend so, dass Alkohol im Bier die Leistung auch mindern kann. Also genau, Alkohol ist leistungsmindernd, was sich natürlich auf den sportlichen Aspekt nicht so gut auswirkt. Damit will ich jetzt aber nicht sagen, dass natürlich hier sonntags beim Fußballspielen das Urpils danach wegfallen sollte. Dann seid ihr auch schon fertig mit dem Sport, ne? Also alles cool.
Das kommt drauf an. Also manchmal, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber manchmal ist es ja sonntags morgens noch so. Also man sagt so, das ist so ein C-Klasse-Mythos, ne? Also jetzt gehen wir so ein bisschen in den Fußball-Podcast. Aber wenn du dann in der C-Klasse, Kreisliga, da sonntags morgens stehst und warst samstags bis 4-5 Uhr unterwegs, da hat man manchmal seine besten Spiele gemacht. Also das habe ich früher auch manchmal behauptet, ne? Dass ich da meine besten Spiele gemacht habe. Aber ja, nur so ein Side-Fact am Rande und wissenschaftlich nicht belegt.
Vielleicht geht's ja auch nur dir so. Nee, aber das ist tatsächlich auch interessant. Ja, wie gesagt, eigentlich Alkohol nicht wirklich leistungsfördernd. Was natürlich aber tatsächlich auch gut ist als Sportler, sind, wie du schon gesagt hast, diese alkoholfreien Biere. Einfach, weil die auch isotonisch sind und tatsächlich dann auch die Regeneration quasi fördern können. Und von daher, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass es gar nicht zusammenpasst. Du hast ja auch, glaube ich, mal irgendwann, haben wir doch hier mal über Abnehmen und so geredet, wo du so warst, ja, vor ein paar Jahren, da habe ich irgendwie noch mehr Bier getrunken und da war ich irgendwie, ja, ein paar Kilo leichter, ne? Das sagt ja auch dann irgendwie schon mal, zumindest aus deiner Erfahrung wieder, dass das nicht wirklich stimmt. So viel auf jeden Fall zu unserem Mythbuster. Und wo ich jetzt, oder ich würde jetzt sagen, wir bleiben dann einfach beim Thema und trinken das dritte Bier, ne?
Genau. Ich werde mal ganz kurz erklären, was wir jetzt machen. Wir haben ja jetzt einen Porter gehabt, dann haben wir einen Stout gehabt und jetzt haben wir sozusagen die Königin der Stout-Biere, nämlich einen Imperial Stout. Und das ist ganz interessant, weil Imperial Stout kann man auch Russian Imperial Stout nennen, weil es kommt tatsächlich zwar auch aus England, wurde aber in einem anderen Land beliebt, nämlich in Russland, weil dieses Imperial Stout wurde gebraut für Katharina die Große, russische Zarin, als Geschenk von den Engländern. Und was bedeutet das? Ein Imperial Stout ist immer ein sehr, sehr, sehr stark eingebrautes Stout, was letztendlich auch länger reift, also üblicherweise so 3 Monate oder sogar länger, vielleicht sogar noch in irgendeinem Whisky-Fass oder Eichenfass oder sonst irgendwas. Und ist aber wieder aufgekommen, also dieser Bierstil war tot und ist eigentlich wieder auferstanden durch die Craft-Bier-Bewegung in den USA, dass man sich eben wieder diesen starken Stouts gewidmet hat, weil du natürlich eine ganz andere Aromatik hast. Und so zum Abschluss der Stout-Folge hätte ich gesagt, machen wir jetzt das oder trinken wir das Imperial Stout, genießen das. Und wir haben ja hier auch noch so ein Schokomuffin stehen, so zum krönenden Abschluss, den die Kollegin ja heute zum Berufseinstand irgendwie mitgebracht hat, hast du mir erzählt.
Genau,
und dann machen wir gerade noch
Steffi.
Gerade noch ein Food-Pairing draus. Danke, Steffi, dass du uns diese Muffins zur Verfügung gestellt hast. So, ich mache die Flasche auch ohne viele Worte auf und dann schauen wir mal.
Genau. Vielen Dank.
Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt trinken und in die Verkostung starten. Wir haben einen Imperial Stout aus Worms von der Sander Braumanufaktur. Das ist eine kleine Craftbeer-Brauerei in Worms. Also wir haben jetzt keinen Imperial Stout irgendwie aus den USA oder so, weil es gibt auch ganz gute vor der Haustür. Nennt sich selbst Schokolator, das Bier.
Und Inhaltsstoffe, Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hefe und Aromahopfen aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Mindestens haltbar, wieder ganz spannend, bis zum 10.12.2026. Weil durch den hohen Alkoholgehalt mal letztendlich von 8%, also 8% sind für einen Imperial Stout eigentlich noch so untere Grenze. Also es gibt auch stärkere, ne, mit 9,5, 10%. Und dementsprechend, ja, bin ich mal ganz gespannt, wenn ich mir jetzt allein schon die Optik angucke, ja, sieht das schon ein bisschen anders aus, als jetzt Guinness, oder?
Mhm. Ja, vor allem vom Schaum her so, ne? Eben habe ich ja gesagt, das Guinness sah aus wie ein Kaffeekrämer. Das hier sieht jetzt ein bisschen aus wie ein frischer Filterkaffee. Es sieht wirklich ein bisschen anders aus.
Ja, du hast letztendlich beim Schaum, ganz spannend, der Guinness-Schaum war etwas heller.
Mm, genau.
Der hier ist fast schon so ein bisschen, ja, auch cremefarben, dunkel, so Cappuccino-farben,
ja,
hätte ich gesagt. Und vom Aussehen her ist das jetzt natürlich, weil es ist ein Flaschenbier, es ist nicht mit einer Stickstoffkapsel oder sowas in Berührung gekommen. Also du hast auch nicht diesen extrem cremigen Effekt, den jetzt das Guinness im Glas irgendwie hatte. Und wenn wir jetzt zum Geruch kommen.
Mhm.
So, ich habe ja vorhin gesagt, Lakritz. Das hat noch mehr Lakritz.
Mhm.
Das ist aber, das hat auch fast so eine Kirsch, wie so eine Kirschwassernote.
Mhm.
Also was Fruchtiges sogar.
Ja,
du hast natürlich schon diese Röstmalzaromatik irgendwo mit drin. Ne? Also ist auch wieder sehr dominant. Du hast Schokolade, Karamell, du merkst aber auch schon im Geruchsaroma, dass das ganz schön Wumms hat.
Mhm.
Also dass dieses Alkoholische, ne, was ich jetzt als Kirschwasser irgendwie beschrieben habe, weil es eben auch diese Fruchtnote hat, ist natürlich, das merkt man direkt schon im Geruch. Und ich freue mich jetzt, mit dir anzustoßen auf unseren Feierabend, Celine.
Ja, sehr gerne. Prost. Ja.
Ja, also extrem süß, säuerlich.
Komplett, ja. Die kommt durch, die säuerliche Note.
Ja, also die säuerliche Note kommt durch. Extrem, also der Alkohol schmecke ich auch.
Ja.
Also es ist lecker so als Dessertbier, aber man kann es jetzt natürlich auch nicht einen ganzen Abend trinken. Also das ist sowas, kleines Schlückchen und am besten die Flasche mit 3 oder 4 Leuten aufteilen und ja, um dann zu genießen. So, jetzt probieren wir mal Folgendes. Hier, dein Schokomuffin.
Dankeschön.
So, bei so einem Food Pairing immer ganz wichtig, erstmal ein Stückchen abbeißen und noch nicht runterschlucken, sondern dann so mit dem Bier ein bisschen drüber fahren, um dann mal zu gucken, wie sich die Aromatik vielleicht sogar übereinander legt oder. So, den ersten Bissen musste ich runterschlucken, weil es sehr gut.
Mhm. Ja. Doch, also wenn wir die Muffins ja auch noch verkosten, würde ich sagen, sehr saftig, schokoladig, toll.
Mhm. Das Spannende ist, ich finde, der Schokomuffin bringt dem Bier unheimlich viel.
Ja, habe ich auch gerade gedacht.
Also es mildert so diesen Alkohol, also diesen stark alkoholischen Geschmack irgendwie, mildert komplett ab und das schmeckt eher so wie so ein Schokomuffin mit Schuss.
Ja. Genau das habe ich auch gerade gedacht, ne? Hatte auch den Muffin so im Mund, wie du sagtest eben.
Mhm.
Dann Schluck von dem Bier. Das war richtig geil.
Ja, also Imperial Stout, immer irgendwie so ein Genussbier. Man muss sich da aber sehr stark rantasten aus meiner Sicht, weil wenn du jetzt als normaler Biertrinker dir so ein Imperial Stout kaufst und bist halt total unvorbereitet, was dich da erwartet, kann es natürlich schon sein, dass dich das extrem überfährt. Vor allem, wenn ich am Anfang so einen Schluck nehme, als würde ich einen Schluck aus einer Flasche Helles oder Pilz nehmen, weil dann zieht es dir gleich die Schuhe aus. Das ist eher so aus einem Weingläschen oder so einem Degustationsglas, wie wir eins haben, da so ein Schlückchen nehmen und vielleicht ein Stückchen Schokolade dazu oder so. Das wäre da der richtige Genussanlass. Ist kein Bier, was ich jetzt irgendwie in, ja, auch eine ganze Flasche trinken würde. Ne? Wäre ich zu schnell satt.
Ja.
Mit dem Muffin zusammen ist es besser, ne?
Ja.
Ja. Und ich kann nachvollziehen, dass Katharina, die Große, gerne Imperial Stout getrunken hat. In diesem Sinne sind wir eigentlich auch fertig, gell? Das war doch ein... Ja, bist noch am Kauen. Das war doch ein genüsslicher Abschluss unserer heutigen Porter, Stout und Imperial Stout Folge. Mhm. Und dann haben wir ja eigentlich nur noch eine Sache. Nämlich, ich frage dich noch was.
Das Bierquiz.
Da bin ich gespannt, ob ich meinen Streak der richtigen Antworten aufrechterhalten kann.
Celine, diese Woche will ich von dir wissen, in welchem Land wird am meisten Bier produziert? A. in Deutschland, B. in Brasilien oder C. in China?
Also, ich weiß ja jetzt nicht, ob das ob der Durchschnitt gemeint ist oder generell, weil wenn es generell einfach wo das meiste Bier produziert wird, würde ich jetzt China sagen, weil dort die meisten Menschen leben. Ja, also.
Das ist eine naheliegende.
Ja, ich sage jetzt einfach mal China.
Und ja, hast natürlich wieder vollkommen recht. Also in China wurden in den letzten Jahren so aktuelle offizielle Zahlen von 2017, also das ist unser Bierquiz, aber es ist auch immer noch so, rund 450 Millionen Hektoliter Bier gebraut. Deutschland kommt nur auf Platz 5, noch hinter den USA, Brasilien und Mexiko. Also die Chinesen sind tatsächlich ja die größten Bierproduzenten der Welt. Und wir haben gerade, der Onkel meiner Freundin wohnt in China und der ist gerade zu Besuch. Und den habe ich beim Familienessen gefragt, ob sie das Snowbier denn kennen würden. Und Snowbier ist eine chinesische Marke, die keiner kennt. Also keiner von uns, hast du schon mal Snowbier gehört? Nee. Und das ist tatsächlich die größte Biermarke der Welt.
Oh, okay, krass.
Ist sehr billiges, sehr wässrig schmeckendes Bier, was natürlich aber durch diese 1,4 Milliarden Menschen in China getrunken wird, weil es eben günstig ist. Und dementsprechend einfach mal so die größte Biermarke der Welt ist alleinstehend. Und wenn man dann denkt, so, ja, Heineken und so, also wird dann letztendlich auf die Plätze dahinter irgendwo verwiesen. Ja. Ganz spannend.
Krass.
Ja, gut.
Dann würde ich sagen, schicken wir euch mit dem Trinkspruch der Woche raus. Also raus, weil das Wetter ist schön. Geht raus, trinkt Bier, Leute.
So ist es.
Der Trinkspruch der Woche.
Dann würde ich mal sagen, ich erhebe noch ein letztes Mal mein Glas für diese Folge und sag passend zu unserem Thema heute und passend zu unserem Feierabendbier, ein Bierchen in Ehren kann niemand verwehren. Da würde ich sagen, Prost.
Macht's gut, eine schöne Woche.
Ebenso, ciao. Ciao.
Bock auf Bier. Schaumgekrönt, der Bier-Podcast. Frisch gezapft, überall, wo es Podcasts gibt.